Ja, König aller Könige, wir preisen dich. Dich auf dem Thron, du bist hoch erhaben. Und wir preisen dich dafür, dass du dich zu uns herabgebeugt hast, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du vom Thron des Himmels herabgestiegen bist, vom Himmel zu uns heruntergeeilt bist, um uns zu retten und unser König zu sein. Und wir bitten dich, dass du uns heute wieder neu zeigst, wie gut es ist, dass du unser König bist, wie sehr wir dir vertrauen können und dass wir dir folgen wollen als unserem König. Bitte leite du uns durch dein Wort heute Morgen und ja, entflamme du unsere Herzen durch deinen Geist. Amen. Ich bin letzte Woche beim Bibellesen über einen Text gestolpert oder über etwas gestolpert, was mir wahrscheinlich nur deshalb besonders aufgefallen ist, weil meine Gedanken schon bei dem Thema der heutigen Predigt waren. In Johannes 6, das ist so die Geschichte der Speisung der 5000, da berichtet uns Johannes von dem Tag, an dem Jesus nicht König wurde, obwohl er es hätte werden können. Jesus tut da dieses atemberaubende Wunder und er gibt einer großen Menschenmenge zu essen, mehrere tausend Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Und dann im Anschluss danach lesen wir in Johannes 6, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Und man fragt sich in dem Moment, Jesus, warum nicht? Warum lässt du dich denn nicht zum König machen? Du wärst doch der perfekte König für diese Menschen. Und diese Menschen erkannten, dass du ihnen helfen könntest. Und sie wären auch sicher bereit gewesen, dir zu folgen, dir die Treue zu schwören. Vielleicht sogar, wenn es darauf ankommt, für dich zu kämpfen. Und 5000 Mann, das wäre schon eine ganz ansehnliche Truppe gewesen. Aber Jesus lässt es nicht geschehen. Er versagt sich selbst den Griff zur Macht. Ja, er ist gekommen, um König zu werden, aber nicht jetzt, nicht hier und nicht so. Wann, wo und wie sich Jesus als König zeigt, das entscheidet er selbst. Und in unserer Predigtserie durch das Markus-Evangelium kommen wir heute genau zu dieser Stelle, wo Jesus sich als erstes Mal dem Volk als König zeigt. Das ist in Markus Kapitel 11, Abvers 1. Und hier sehen wir, dass der Zeitpunkt, der Ort und die Art und Weise, wie er das tut, uns sehr viel darüber offenbaren, was für ein König Jesus ist und wie sein Königreich beschaffen ist. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Markus Kapitel 11, Abvers 1. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an ein Tor angebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere schnitten Laubbüschel auf den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Was geht hier vor? Was ist das hier für eine interessante Szene? Seit Tagen, wenn nicht Wochen, ist Jesus zu Fuß auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt, kurz vor dem Ziel, lässt er sich ein Reittier besorgen, um das letzte Stück nach Jerusalem zu reiten. Hatte Jesus vielleicht keine Lust mehr zu laufen? Hatte er keine Kraft mehr für den letzten Fußmarsch? Wohl kaum. Und dass er hier reitet, das ist auch aus anderer Hinsicht sehr ungewöhnlich, denn Wir befinden uns kurz vor dem Passafest. Ganz viele Menschen waren unterwegs, um nach Jerusalem zu pilgern. Und ja, manche, die eine lange Reise hatten und es sich leisten konnten, die sind auch ein Stück von dem langen Weg dann geritten. Aber das allerletzte Stück, das Stück kurz vor Jerusalem und in Jerusalem hinein, das ging alle Menschen zu Fuß. Mein Vater ist mal auf dem Jakobsweg gepilgert. Aber natürlich ist er nicht bei uns in Lübeck losgelaufen, sondern er ist nach Spanien gereist und ist dann für einige Wochen, das letzte Stück quasi, bis nach Santiago de Compostela zu Fuß gelaufen. So hat man das damals gemacht und so würde man oder so macht man das dann auch heute. Also es muss einen besonderen Grund gegeben haben, warum Jesus nach Jerusalem reitet. Und in der Tat ist das so eine Art symbolisches Zeichen, was Jesus hier verwendet. Das auch von der Menge, die da mit Jesus unterwegs war, verstanden wurde. Zumindest teilweise haben sie das verstanden. In den ersten 6 Versen sehen wir, dass Jesus seinen Einzug nach Jerusalem ganz bewusst gestaltet, dass da eine Planung hintersteckt. Er schickt 2 Jünger voraus, die in ein Dorf gehen, um für ihn ein Eselfohlen für ihn zu besorgen, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie wusste denn Jesus, dass sich in diesem Dorf an einem bestimmten Ort ein solches Eselfohlen befindet, dass seine Jünger ihn dann bringen könnten? Dazu gibt es eigentlich 2 Theorien. Die einen sagen, Jesus hat das schon irgendwie anders vorbereitet und auch mit dem Besitzer des Tieres vereinbart, dass er sich das dann für eine Zeit leihen würde. Dann wäre dieses Wort, der Herr braucht es, so eine Art Codewort, was ausgemacht ist, und dann geben sie ihm dieses Tier. Und andere sagen, nein, Jesus ist Gott und er wusste, wo sich dieses Tier befindet. Und er konnte sogar die Herzen der Menschen so lenken, dass sie bereit waren, das Tier dann den Jüngern zu geben. Aber so oder so, egal wie es jetzt war, ist klar, Jesus wollte auf einem Eselfohlen reiten. Und es war kein Zufall, dass seine Jünger das richtige Tier an dem Ort vorgefunden haben, den Jesus ihnen genannt hatte. Aus dem Vers, den wir vorhin schon gehört haben, aus Sacharja 9, wissen wir, warum Jesus diesen Einzug nach Jerusalem so gestaltet hat, wie er es hier gemacht hat. Es konnte kein Pferd sein, es konnte kein Kamel sein, es konnte keine Kutsche sein, sondern es musste ein Esel sein. Ich lese euch diesen Vers nochmal aus Sacharja 9, Vers 9, der auch in den Parallelstellen, also im Matthäusevangelium zum Beispiel, wird darauf hingewiesen. Hier in Markus wird das nicht getan, aber es ist sehr deutlich, dass Jesus darauf anspielt, was hier gesagt wird. Freue dich, du Zionsstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Und wir haben vorhin eine wunderbare Lesung gehört, wie diese Rettung aussieht, wie umfangreich dieses Friedensreich ist, was Jesus als König wiederherstellt. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Der eselreitende König sozusagen. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, um seinen Einzug in Übereinstimmung mit dieser Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9 zu gestalten. Er wollte zeigen, dass er genau dieser König ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Und dann sehen wir das auch in den folgenden Versen, in den Versen 8 bis 10, wie die Menge auf Jesu Eselritt reagiert. Sie grüßen ihn wie einen König. Für Jesus wird hier quasi der rote Teppich ausgerollt. Die Menschenmenge, sie legen ihre Umhänge auf den Boden und Laubbüschel vor Jesus auf dem Weg aus. Und ihr Empfang, wie sie Jesus empfangen haben, ähnelt wirklich dem Empfang von einem König. Man kann das zum Beispiel in 2. Könige 9, Vers 13 nachlesen, wo einem anderen König, dem König Jehu, ein Empfang bereitet wird. Und da lesen wir: sofort nahmen sie ihre Mäntel und breiteten sie als Teppich auf der Treppe vor ihm aus. Sie bliesen das Signalhorn und riefen: Jehu ist König. Das heißt, seinen Mantel vor jemandem auszubreiten, das war eine Art der Demut, wie man gezeigt hat, okay, das ist unser König. Und ja, hier rufen die Menschen nicht, Jesus ist König, sondern sie preisen ihn mit Psalmgesängen, sie preisen Gott mit Psalmgesängen und sie rufen, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Und damit verbunden ist natürlich der Gedanke, dass Jesus dieser Nachkomme Davids ist, der das Königreich Gottes bringt. Und in diesen Worten klingt durch, dass sie diese Zeichenhandlung, die da mit Jesus unterwegs waren, dass sie das zumindest teilweise verstanden haben. Und sie haben erkannt, dieser hier kommt mit dem Anspruch, der messianische König zu sein, der verheißene, der angekündigte König zu sein. Und hier sehen wir, das ist also der Zeitpunkt, der Ort und die Art und Weise, wie Jesus sich der Weltöffentlichkeit als König zeigt. Und ich möchte kurz auf diese drei Aspekte eingehen. Zuerst einmal die Zeit, wann sich Jesus als König zeigt. Ein Wort, was ganz häufig in Johannes-Evangelium vorkommt, ist, die Stunde war noch nicht gekommen oder die Zeit war noch nicht gekommen. Und in Johannes 6 kann man auch sagen, als die Menschen ihn zum König machen wollten, die Zeit dafür war noch nicht gekommen. Im Leben Jesu verläuft alles nach einem göttlichen Zeitplan. Wir waren letzte Woche auf einer Hochzeit, da gab es auch einen Zeitplan, der war nicht göttlich, aber trotzdem sehr genau geplant und durchgetaktet. Jede Minute war da geplant, was da passieren soll. Und es wäre komisch gewesen, wenn das Brautpaar das alles über den Haufen geworfen hätte und die Hochzeitstorte vor dem Traugottesdienst angeschnitten hätte oder das Eheversprechen nach dem Hochzeitstanz gegeben hätte. Und so ist es auch bei Jesus im Leben. Es gibt einen Zeitplan, den Gott vorgesehen hat, wo eine bestimmte Reihenfolge vorgesehen ist. Und die Frage ist, warum war denn in Johannes 6, als sie ihn zum König machen wollten, der Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen? Was hat denn da noch nicht gestimmt? Und ich denke, mindestens zwei Gründe sehen wir da. Erstens, weil der Zeitpunkt seines Sterbens noch nicht gekommen war. Jesus wollte, dass seine Königsherrschaft in dem zeitlichen Zusammenhang seines Leidens und seines Sterbens steht. Er reitet jetzt als König ein. Und nur wenige Tage später wird er gekrönt mit einer Dornenkrone. Und er wird erhöht. Aber sein Thron ist das Kreuz. Und darin sehen wir, das macht ihn als König aus. Nicht, dass er eine Menge mit Brot satt macht, wonach sie wieder hungrig sind. Er ist kein Brotkönig, sondern dass er sein eigenes Leben gibt, als das Brot des Lebens, wovon alle für immer satt werden, die davon essen, indem sie an Jesus und sein Opfer für uns glauben. Das heißt, Jesus ist kein Brotkönig, sondern er ist ein Leben durch den Todkönig. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, nicht einmal von einer Gefolgschaft von 5000 Mann, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und der zweite Grund, und das sehen wir dann in den Kapiteln davor, genau darüber, über sein eigenes Leiden, über sein Sterben, hatte er auf dem Weg nach Jerusalem intensiv gesprochen und gelehrt. Immer wieder hat er das quasi angekündigt, dass er sterben wird und dann auch wieder auferstehen wird. Aber das musste erst geschehen, dass er quasi seinen eigenen Auftrag als König hinreichend erklärt hat. Und erst dann war der Zeitpunkt gekommen. Nicht nur, um sein Leben aus Liebe zu uns hinzugeben, sondern auch zu zeigen, dass er das als der gesandte König tut. Das also ist der richtige Zeitpunkt, der Welt zu zeigen, dass er Gottes gesandter König ist. Nachdem er über seinen eigenen aufopferungsvollen Tod gelehrt hat und dann kurz bevor er diesen Tod für uns gestorben ist. Dann zweitens der Ort, wo sich Jesus als König zeigt, in Jerusalem. Dass sich Jesus in Jerusalem als König zeigt, hat natürlich etwas mit dieser Prophezeiung zu tun, die wir schon gehört haben, nämlich, dass die Menschen in Jerusalem ihrem König begegnen werden. Denn Jerusalem war auch der Stammsitz, der Königssitz von König David. Und der Messias würde ja ein Nachkomme David sein. Unter der Herrschaft von König David wurde Jerusalem quasi zum Mittelpunkt des ganzen Reiches Israel. Einmal zum politischen Mittelpunkt, aber auch zum geistlichen Mittelpunkt. David ließ die Bundeslade nach Jerusalem holen und später wurde der Tempel in Jerusalem gebaut. Das heißt, Jerusalem ist eigentlich sowas wie das Herz dieses Volkes. Was hier passierte in Jerusalem, hatte Auswirkungen auf das ganze Land. Und was der König tat, hatte Auswirkungen auf das ganze Volk. Wenn der König oder die Priester von Gott abgewichen sind, dann wich das ganze restliche Volk auch oft von Gott ab. Und so war es auch in der Zeit Jesu. Wir haben im Markus-Evangelium bisher, und auch in dem, was noch vor uns liegt, sehen wir das, sehen wir, dass die politische und die geistliche Führung zur Zeit Jesu sich von Gott abgewandt hatten. Dass sie ihr eigenes Ding gemacht haben und eigentlich nicht mehr für Gott gelebt haben und auch nicht bereit waren, diesen König, der gekommen ist, zu empfangen. Und das sehen wir von Anfang an im Markus-Evangelium, wie es zu dieser Konfrontation kommt zwischen Jesus und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten. Und sie wollten Jesus nicht als ihren König annehmen, sondern schon relativ früh fangen sie an, Mordpläne gegen ihn zu schmieden und zu überlegen, wie sie Jesus wieder loswerden können. Und wir sehen hier, Jesus scheut die Konfrontation mit ihnen nicht. Er geht genau an den Ort, wo sie sind. Er lässt sich nicht irgendwo zum König machen, in irgendeinem Dorf, sondern er ist der rechtmäßige König des Volkes. Und er möchte das Herz Israels für Gott zurückerobern. Und deshalb zeigt er sich auch als König hier in Jerusalem. Und er weiß auch schon, wie diese Konfrontation ausgehen wird. Aber auch das ist Teil von seinem Plan. Wir lesen dann im letzten Vers von diesem Text heute, dass Jesus zum Tempel geht und ihn sich ganz genau ansieht. Er inspiziert quasi den Tempel und schaut, was dort vor sich geht. Und auch das müssen wir in diesem Zusammenhang sehen, dass Jesus in eine Konfrontation kommen wird mit den Führern des Volkes. Und Jesus kommt nach Jerusalem und er zeigt sich hier als König, ja, um einmal die rechtmäßige Herrschaft über sein Volk anzutreten, aber auch um denen, die Gottes Volk verführen, das Gericht Gottes anzukündigen. Und wir sehen dann quasi einen Tag weiter, wie es dann tatsächlich zu dieser Konfrontation kommt, nämlich wenn es zu dieser sogenannten Tempelreinigung kommt. Aber jetzt noch ist es quasi so die Ruhe vor dem Sturm. Jesus zieht sich noch einmal zurück mit seinen Jüngern, aber wird am nächsten Tag wieder in die Stadt kommen und zum Tempel gehen. Und dann wollen wir uns nochmal das anschauen, das Dritte, die Art und Weise, wie Jesus sich als König zeigt, nämlich auf einem Esel. Und das ist mindestens in zweierlei Hinsicht interessant oder aufschlussreich, denn Jesus benutzt hier ein Symbol, mit dem er zwei Aussagen gleichzeitig machen kann. Denn zum einen ist ein Esel, oder zeigt der Esel, dass Jesus bewusst sich für die Armut entscheidet. Es ist ein Symbol für seine selbstgewählte Armut und zum anderen ist es ein Symbol für seine Königswürde. Dass Jesus hier auf einem Esel reitet, ist schon eine Art Statement. Er sagt damit eigentlich, ich komme als ein armer Mann. Ich komme als einer, der so ist wie ihr. Heute könnte man so ein Statement vielleicht eher durch ein Auto machen, als durch ein Tier, auf dem man reitet. Aber stellt euch das mal vor, ein Staatsoberhaupt kommt und wird nicht gefahren in einer Luxuslimousine, sondern in einem ganz gewöhnlichen Kleinwagen. Was würde er damit sagen? Er würde damit sagen, hey, ich bin nicht abgehoben, ich bin einer von euch. Die Medien haben das mal über einen Fußballspieler berichtet, der tatsächlich mit einem Fiat 500 zum Training gekommen ist. Mit so einem Kleinwagen. Und da standen überall auf dem Parkplatz standen die Luxuskarosserien der ganzen Spieler und er kam da mit seinem Fiat an. Und das wollten die Medien berichten, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich etwas Außergewöhnliches. Er hätte sich viel mehr leisten können. Aber er ist trotz des Ruhms und des Geldes nicht abgehoben, sondern bodenständig geblieben. Und das war auch eine Art Statement, die dieser Fußballspieler machen wollte. Als Alena und ich geheiratet haben, musste ich jetzt auch letzte Woche erst wieder dran denken, waren wir ganz jung, wir waren Studenten und wir waren arm. Wir hatten überhaupt kein Geld. Aber wir wollten trotzdem heiraten und oft wird dann ja bei Brautpaaren, bei der Hochzeit ein sehr luxuriöses oder teures Auto gefahren. Aber wir wurden bei unserer Hochzeit von einem Freund von uns gefahren in seinem ganz klapprigen, alten, grünen Auto, was überhaupt nicht schön war. Wir hatten nichts, aber wir wollten auch nicht so tun, als wäre das anders. Wir waren arm und wir wollten nicht so tun, als hätten wir viel Geld oder wären wir reich. Aber das Interessante ist, bei Jesus ist das ganz anders. Kein Luxusauto der Welt wäre für Jesus eigentlich gut genug gewesen. Jesus hätte, wenn man sich seine Würde anschaut, hätte er von einer von Engeln getragenen Sänfte nach Jerusalem einziehen können. Das wäre für ihn als König angemessen gewesen. Aber das ist das Erstaunliche an diesem Geschehen. Der Herr des Himmels, der König aller Könige, der Sohn Gottes, reitet in seiner selbstgewählten Armut auf einem stinknormalen und stinkigen Esel in Jerusalem ein. nicht mit Pomp und Posaunen. Das hätte ihm alles zugestanden, sondern er wählt diesen Weg des Esels. Paulus sagt das an einer Stelle so: Christus wurde arm für euch, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist ja das Erstaunliche an der Gnadentat Christi, dass er als Sohn Gottes Mensch wurde, dass er sich ganz mit uns identifiziert. Er fährt tatsächlich diesen Fiat 500 und nicht den Ferrari. Und dass er dann am Kreuz stirbt, dass er sich für uns erniedrigt, damit wir das werden können, was er ist, ein Kind des Allerhöchsten. Der Esel weist uns also auf das Evangelium hin, die Geschichte von Gottes Erlösung durch den Eselreiter. Der Esel ist also erstens ein Symbol für Jesu selbst gewählte Armut. Er wird arm für uns, so wie wir sind, nur ohne Sünde, um uns reich machen zu können. Und zugleich wissen wir aus dieser Sacharja-Prophezeiung, dass Jesus ganz bewusst darauf anspielt, dass er der im Alten Testament verheißene König ist. Das ist das Zweite, was Jesus durch diesen Esel deutlich macht. Er ist der Messias, der von Gott gesandt ist, um sein Volk tatsächlich von der Macht und der Herrschaft der Sünde zu befreien und ein Königreich in diese Welt zu bringen, in dem Frieden herrscht für alle Ewigkeit. Das ist Jesus, der das tut. Und die Herrschaft der Sünde brachte uns Tod und Verdammnis, aber die Königsherrschaft Jesu bringt uns Leben und Gnade. Und das ist seine Mission als König. Er kommt als Retter. Und viele Menschen zu der Zeit Jesu haben einen ganz anderen Messias erwartet. Einen politischen Messias, einen militärischen Messias, der für sie tatsächlich das Schwert ergreift oder sie anführt im Kampf. Einer, der sie von der Militärbesatzung der Römer befreit. Aber Jesus kommt nicht mit einem Schwert auf einem Kriegsross, sondern er reitet auf diesem Esel. Er kämpft nicht mit irdischen Waffen, diesen irdischen Kampf, sondern einen geistlichen gegen die unsichtbaren Mächte der Finsternis. Und er hat immer wieder gesagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern er bringt die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes, in diese Welt. Und das tut er vor allem, indem er das, was uns von Gott trennt, was uns aus Gottes Reich ausschließt, nämlich unsere Sünde, indem er das wegnimmt und unsere Beziehung zu Gott erneuert, sodass wir uns wieder ihm voll Freude zuwenden können und für ihn leben können. Das heißt, letztendlich ist das Kreuz die Erfüllung dieses Eselzeichens. Im Kreuz verbinden sich zum einen die selbstgewählte Armut Jesu und seine königliche Macht, mit der er für uns den Sieg erringt. Das Kreuz ist der Moment, wo er durch seine selbst gewählte Armut, er gibt sich ganz hin, er wird ganz arm für uns, er verliert sein eigenes Leben, sich als König mächtig zeigt über die Sünde, den Tod und den Satan und triumphiert. Der Zeitpunkt, der Ort und die Art und Weise, wie sich Jesus als König zeigt, zeigen uns also die Mission des Königs. Er kommt, um für uns zu sterben, um uns zu retten und für immer unser guter König zu sein. Nun, was bedeutet das alles für uns? Ich denke, am Ende des Tages sind wir wieder bei der Frage, die jeder von uns für sich beantworten muss. Will ich ein Untertan dieses Königs sein? Soll auch Jesus mein König sein? Will ich zu dem Volk der von ihm Erlösten gehören? Das Markus-Evangelium macht eins immer wieder unmissverständlich deutlich. Es gibt Menschen, die für Jesus sind, und es gibt Menschen, die gegen Jesus sind. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Man kann entweder zu der Gefolgschaft des Königs gehören oder zu denen, die sich als Rebellen gegen ihn auflehnen und ihn ablehnen. Und Neutralität gibt es nicht. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, einmal, aber dann auch jeden Tag wieder neu, weil unsere Loyalität zu unserem König angefochten ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bis wir bei ihm sind, oder ich weiß, wie es bei euch ist, weil es bei uns allen so ist. Aber bis wir bei ihm sind, stehen wir jeden Tag in der Versuchung, Kompromisse in unserer Nachfolge zu machen. Uns eher von menschlichen Gedanken, sei es jetzt die von anderen oder unseren eigenen, uns eher von diesen Gedanken leiten zu lassen, als von Jesus. Und diese Gedanken stehen oft im Widerspruch zu der Königsherrschaft Christi in unserem Leben. Eine Glaubensschwester hat häufig einen Satz gesagt, der sehr provokant ist, aber der es eigentlich gut auf den Punkt bringt. Sie hat immer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und hier sind ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben, wo ich merke, ja, da bin ich irgendwie, merke ich so diese Halbherzigkeit und da brauche ich Veränderung. Zum Beispiel, wie ich meine Zeit verwende. Als Jesus mich erkauft hat, hat er meine ganze Lebenszeit erkauft. Jede Sekunde meines Lebens gehört Jesus. Als ich mit der Taufe gesagt habe, Jesus, du sollst mein König sein, hieß das auch, dass ich ihn zum König meiner Zeit gemacht habe. Aber ich merke, wie so oft ich, wenn ich nur auf eine Woche zurückschaue, wie ich oft merke, dass da so viel Zeit ist, die ich eigentlich nicht im Sinne des Königs verwende, sondern wo ich Zeit verdaddle, wo ich Zeit verschwende. Und diese Zeit, die wir hier auf der Erde haben, ist so kostbar. Wir können damit Jesus dienen und oft lassen wir sie dahin fließen, ohne Jesus zu dienen. Dann die Bereitschaft, anderen zu dienen und demütig zu sein. Ich denke oft, dass ich eigentlich manchen Menschen nicht dienen muss. Und dann sage ich vielleicht, ja, was habe ich denn mit denen zu schaffen? Was habe ich denn mit denen zu tun? Wieso soll ich denen denn jetzt dienen? Aber wenn wir das mal zu Ende denken, stellt euch vor, Gott oder Jesus hätte das gesagt. Warum soll ich diesen Menschen dienen? Gott sei Dank hat Jesus das nicht gedacht. Sonst wären wir alle noch in unseren Sünden. Nein, Jesus war bereit, uns zu dienen. So hat er sich uns als König gezeigt. Aber ich merke bei mir, wie ich so oft nicht diese Bereitschaft habe. Und ich brauche da Veränderungen. Und dann ein dritter Bereich, ich habe das mal Grübelei und Zukunftssorgen genannt. Natürlich haben wir eine Verantwortung für unsere Zukunft, dass wir auch irgendwie einen Plan machen und uns überlegen, was soll morgen sein. Aber ich merke bei mir zumindest, dass das sehr schnell kippen kann, sodass ich eigentlich nicht mehr im Glauben lebe, im Vertrauen auf Gottes Güte, auf seine Versorgung. Und Jesus hat doch gesagt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Was auch immer in der Welt, und da kann man sich ganz viele Sorgen machen, was da alles noch auf uns zukommt, aber was auch immer noch in der Welt und auch in meinem persönlichen Leben passiert, Jesus ist immer noch König. Er ist immer noch Herr. Und ich bin in seiner Hand. Und in seiner Hand zu sein, ist der sicherste Ort auf der ganzen Welt. Was soll also dieser Kleinglaube, oh verzagtes Herz? Also das sind Bereiche bei mir, wo ich merke, ja, da sehne ich mich nach Veränderung, da brauche ich Veränderung. Vielleicht sind es bei dir andere Themen, aber ich vermute, wir alle haben Bereiche, wo wir Jesus nicht König sein lassen und teilweise im Ungehorsam oder im Unglauben leben. Und ich dachte mir, lass uns heute wieder neu, so wie wir das eigentlich jeden Tag tun wollen, unsere Treue zu unserem König erneuern und sagen, Jesus, ich möchte für dich leben, weil du dich für mich hingegeben hast. Denn es gibt keinen König wie ihn und kein König, kein Anführer, niemand ist unseres Vertrauens und unserer ganzen Hingabe würdig als er. Er hat uns auf so erstaunliche und unglaubliche Weise geliebt. Er ist für uns am Kreuz gestorben und er wird uns niemals, niemals enttäuschen oder fallen lassen. Und vielleicht denkst du, boah, ich habe überhaupt keine Kraft, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Dann möchte ich dir ein Wort mitgeben, das haben wir vorhin auch schon gesungen und das kannst du zu deinem Gebet machen. Und es ist das Wort Hosanna. Hosanna ist in seiner ursprünglichen Bedeutung ein Hilferuf und heißt eigentlich so viel wie, Herr, hilf doch! Jetzt brauche ich deine Hilfe. Herr, hilf mir. Hosanna. Und wenn du deine eigene Schwachheit erkennst und erkennst, ich habe keine Kraft, dann lass uns den anrufen, der gekommen ist, um den Schwachen zu helfen, unseren starken König, der nicht nur gekommen ist, um uns einmal zu retten und dann irgendwie zu sagen, gut, jetzt müsst ihr irgendwie selber klarkommen, sondern der gekommen ist, um uns nicht nur einmal zu retten, sondern immer und immer und immer wieder neu, wenn wir seine Hilfe und seine Rettung brauchen. Lasst uns miteinander beten. Ja, das soll unser Gebet sein. Hosanna, Herr, hilf uns, denn wir sind schwach. Wir sind sehr schwach, aber du bist stark. Unsere Herzen sind oft zweigeteilt und unsere Hingabe ist oft sehr flüchtig und vergänglich und entbrennt vielleicht schnell, aber wird dann nachlässig. Und Herr, wir brauchen deine Hilfe, dass du uns immer wieder neu für dich entzündest und uns die Freude gibst, dir ganz als unserem König zu dienen. Denn du bist es würdig. Du hast den Thron des Himmels verlassen, um uns zu retten und uns neues Leben zu geben. Du hast unser ganzes Leben für dich erkauft. Herr, wir bitten dich, dass wir jetzt unser ganzes Leben auch für dich leben als unseren König. Amen. Ja, lasst uns das auch durch ein Lied zum Ausdruck bringen für den König.